Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code STAPLE20.
Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast, auf den ich mich richtig gefreut habe, der heute endlich Premiere feiert bei der Mission Money. Und zwar kennt ihr ihn wahrscheinlich. Sein Name ist Bert Flossbach. Er ist Gründer und CIO von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen.
Ja, ganz meinerseits. Herzlich willkommen hier in Köln.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier zu Gast. Das ist jetzt nicht in München. Ihr könnt es unschwer erkennen. Am Hintergrund ist hier eine sehr tolle Location und da freue ich mich heute richtig drauf. Jetzt wollen wir natürlich gleich über die Börse sprechen. Ist eine heiße Phase momentan. Jetzt Jahresende, Jahresanfang. Da stellt man sich vielleicht auch neu auf. Jetzt haben Sie vor kurzem gesagt, die Zinswende kommt nicht. Jetzt ist in den letzten Tagen nochmal viel passiert. Steht dieser Satz noch?
Ja, die Frage ist natürlich, was man mit der Zinswende meint, nicht? Also ein kleiner Schritt nach oben und eine minimale Erhöhung der Renditen kann man nie ausschließen. Aber wir sagen das ja eigentlich seit vielen Jahren. Ich glaube, 2015 habe ich mich mal aus dem Fenster gelehnt und beim Schreiben des Jahresberichts habe ich auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen. The point of no return ist überschritten. Ja, also der Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Und wir haben seither ja, wenn man die EZB-Zinspolitik sieht, kein Zurück mehr. Also es gab keine einzige Zinserhöhung seither, im Gegenteil. In den USA gab es den Versuch damals und der scheiterte ja 2018, als die Märkte dann crashten im Dezember bei etwas über 2% Leitzins. Und dann ging es zurück und dann kam natürlich die Corona-Pandemie noch dazu. Aber eine Zinswende, die wirklich diesen Namen verdient, also dass wir uns langsam wieder nach oben bewegen auf Zinsniveaus, wie wir sie vielleicht vor der Finanzkrise hatten, 3-4% oder so, die werden wir nicht mehr sehen.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eingepreist? Jetzt wurde ja lange Zeit gesagt, ja, so 2 Zinserhöhungen, jetzt kam dann irgendwann die 3. dazu. Jetzt würde mich interessieren, was ist am Markt denn eingepreist und vor allem, was preisen Sie denn ein?
Also wir haben, zunächst mal reden wir über die USA, nicht? Also in der Eurozone ist das Thema Zinserhöhung noch, Gott weiß, wie weit weg. Wir haben in Amerika jetzt den Zweijährigen bei ungefähr 0,65%. Das ist so eine Indikation, wo es so über die nähere Zukunft hingehen könnte. Insofern kann man sagen, da sind 2 Zinserhöhungen, eine im Jahre 2022, vielleicht die zweite auch noch Ende 2022 eingepreist. Aber ich würde dem nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Das war auch sehr oft falsch, wie man 2018 sehen konnte. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt sagt, da ist jetzt eine 2. oder eine 3. Zinserhöhung eingepreist. Relevant ist, dass die Notenbanken wissen, was auf dem Spiel steht, wenn wir wieder, sagen wir mal, eine neue Welle, eine neue Mutation eines Virus bekommen. Und darauf hat sich inzwischen der Markt eingestellt, dass zur Not natürlich auch die Notenbanken wieder ihr Möglichstes dazu beitragen, dass die Zinsen tief bleiben. Sonst wäre auch der Aktienmarkt jetzt auf einem ganz anderen Niveau.
Zur Inflation kommen wir gleich und wollen vielleicht auch darüber sprechen, wie Sie das einschätzen und ja, was wir da vor allem erwarten müssen im neuen Jahr und ob die Notenbanken dann vielleicht richtig hart auf die Bremse treten müssen. Ganz kurz nochmal zu diesen Prognosen. Es gibt ja diese berühmten Fed-Dot-Plots. Da schauen viele mal drauf. Das wird natürlich auch in der Presse oft zitiert. Das Problem ist nur, wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, dann waren die eigentlich nicht viel wert, weil dann eigentlich in der Zukunft das nicht eingetreten ist. Also vor ein paar Jahren hat man auch schon damit gerechnet, beziehungsweise die Notenbanken haben gesagt, ja gut, in 2-3 Jahren werden die Zinsen höher sein. Waren sie dann nicht? Also wie viel ist das denn wert überhaupt?
Also wir haben das ja schon mal in der Phase 2014, 15, als die Plots hochgingen und die ganzen FOMC-Mitglieder, die da ihre Zinseinschätzungen äußern dürfen, wo sie glauben, in 1, 2, 3 Jahren der Leitzins steht. Das ist ja eine Einschätzung. Das ist ja jetzt nicht eine Guidance im Sinne der Notenbank, sondern da darf jeder mal. Und dann haben wir das so als Dot-Plot-Bingo bezeichnet. Das sind im Prinzip individuelle Meinungen, wo man glaubt, dass in 2 oder 3 Jahren der Leitzins stehen könnte. Und das sollte man nicht überbewerten. Entscheidend ist natürlich, was der Kopf, also Jerome Powell, denkt. Und der hat sich ja zuletzt da auch schon etwas hawkischer, also etwas mehr Richtung Zins-Mini-Wende, würde ich mal sagen, geäußert. Und aber auch hier, wir werden sehen, wie jetzt in den nächsten Monaten die Zahlen reinkommen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Notenbanken weiter helfen, zur Seite stehen, wenn erforderlich.
Jetzt hat Kollege Jens Erhardt vor wenigen Tagen gesagt, also wenn die Notenbanken richtig auf die Bremse treten, dann sind alle Prognosen hinfällig. Ich glaube, Sie haben auch die Notenbanken natürlich als erstes im Fokus, was jetzt natürlich die Börse bewegt. Wie geht man denn damit jetzt um? Denn das ist ja ein riesen Restrisiko. Also wenn das kommen sollte, also wie bereitet man sich darauf vor?
Ja, wir leben im Prinzip jetzt schon seit vielen Jahren. Also es begann eigentlich mit der Finanzkrise. In einer Zeit, in der natürlich dieser sogenannte Moral Hazard, also ich kann hier auf Kosten Dritter oder ich kann hier ohne Risiko spekulieren, weil wenn es hart auf hart kommt, kommen die Notenbanken und hauen uns raus. Nicht? Das ist ja eigentlich so dieses Thema jetzt seit über 10 Jahren fast. Und das hat sich dann so verstetigt, dass der Point of No Return dann irgendwann endgültig überschritten ist. Es ist also nicht mehr denkbar, dass jetzt die Notenbanken, also schon gar nicht, dass die voll auf die Bremse treten, aber dass die jetzt wirklich massiv versuchen, die Zinsen zu erhöhen, außer wenn wenn die Inflation deutlich stärker steigt. Also entscheidend ist natürlich der Realzins. Bei 10% Inflation, um ein ganz krasses Beispiel zu nennen, sind natürlich auch 3 oder 4% Nominalzins kein Problem, zumindest nicht für die Staaten, möglicherweise dann aber für das Finanzsystem. Denn damit würden ja zum Beispiel Immobilienpreise und damit auch die Kredite auf Immobilien komplett implodieren. Also wir kommen da aus der Nummer nicht mehr so geordnet, wie man sich das gerne wünschen würde, raus. Aber wir können diese Entwicklung künstlich tiefer Zinsen natürlich noch eine Weile vor uns hertragen.
Jetzt haben wir aber das Problem in den USA, wenn es ein bisschen hoch geht, in Europa, ja, haben Sie gerade schon angesprochen, sehr unwahrscheinlich. Dann geht ja eine gewisse Schere auch auseinander. Kann das vielleicht wieder zu neuen Problemen führen?
Also wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass ungefähr so bei 2% Zinsdifferenz zwischen einer 10-jährigen US-Anleihe, nicht, da war die 2,5, dann waren die Bunds bei 0,5 oder so in der Ecke. Und bei 2,3 war die absolute Spitze in den letzten Jahren. Und das kann deswegen nicht sehr weit auseinandergehen oder sehr viel weiter auseinandergehen, weil ich dann natürlich als europäischer Investor US-Dollar-Bonds kaufe und die bei der momentanen Zinsdifferenz vorne am kurzen Ende auch relativ günstig absichern kann, sagen wir mal für knapp 1%. Also wenn ich dann hinten 2,5 bekomme, kann für 1 absichern, bleiben mir 1,5 in Euro übrig. Und ab einem gewissen Punkt könnte ich sogar auf die Absicherung verzichten. Wenn die Zinsdifferenz so stark ist, dass ich so viel mehr bekomme, dann werden eben aus europäischer oder nicht amerikanischer Sicht die Bonds gekauft. Und das hat immer wieder auch das Zinsniveau gedeckelt. Und ich glaube, das war für viele Kollegen in Amerika, auch für viele Moderatoren, wenn man CNBC nimmt, zunächst einmal beeindruckend, dass der US-Bondmarkt nicht ganz losgelöst vom Rest der Welt funktioniert. Und deswegen wird auch da das Renditeniveau bei 10-jährigen Staatspapieren nicht durch die Decke gehen können, solange wir hier in der Eurozone die tiefen Zinsen oder Renditen haben. Das wird nicht gehen.
Was mich jetzt interessiert und was, glaube ich, auch viele Zuschauer interessiert, wie bereitet ihr euch denn jetzt vor? Denn man muss ja zumindest im Hinterkopf dieses Risiko haben. Also die Inflation, reden wir gleich drüber, wie wahrscheinlich das ist, dass die halt ja ein bisschen außer Kontrolle gerät, ist ja durchaus möglich. Dass dann, wie gesagt, ein leichter Schock kommt durch die Bremsung oder noch stärkere Bremsung der Notenbanken. Wie bereitet man sich davor? Reduziert man jetzt schon die Aktienquote? geht man short oder ist man jederzeit bereit, short zu gehen? Kann man irgendwas kaufen, um sozusagen da entgegenzuwirken? Wie macht ihr das konkret?
Ja, wir haben ja mit diesem Thema extrem tiefe Zinsen für sehr lange Zeit, also Finanzrepression, nicht? Die Zinsen werden künstlich gedrückt, möglichst unter die Inflationsrate, was vor 4-5 Jahren nicht der Fall war, da war die auch null. Gesagt, das führt logischerweise dann zu einer Ausweitung der Bewertung, also KGV, Expansion, KGVs gehen hoch, insbesondere auch bei Titeln, die bondnah sind, die berühmten Nestles dieser Welt, aber natürlich auch bei Wachstumswerten. Und ich weiß ja, wie wir damals diskutiert haben, dass es jetzt ganz entscheidend ist, dass man am Ball bleibt, obwohl einem die hohen Bewertungen natürlich zunehmend Bauchschmerzen bereiten. Ja, ich glaube, das ist psychologisch das größte Problem, dass man zuguckt, wie die Aktien von 16, 17 auf 18, 20 Mal Gewinne gehen, dann auf 22 und Nestle nimmt dann auf 25, 26 und einfach dabei bleibt, weil natürlich ein Gewinnmultiplikator von 25 umgekehrt 4% Gewinnrendite bedeutet, was viel mehr ist als Bonds. Mhm. Da ist auch eine gute Risikoprämie noch mit abgedeckt. Insofern muss man dann einfach auch die Guts haben, wie man in Englisch so schön sagt, und dabei bleiben. Nicht? Und
also das heißt, ihr bleibt jetzt auch dabei, ja, ja, und verkauft jetzt nicht?
Also eine wirkliche, also top-down was zu machen, das war ja am Anfang der Pandemie zunächst einmal relativ deutlich und klar, dass das ganz tief bergab geht und es sich lohnt abzusichern. Was damals aber auch relativ schnell dann klar wurde, dass die Unterstützungsmaßnahmen sowohl von der Fiskalpolitik, also die Regierungspakete, als auch von der Geldpolitik so unglaublich hoch sind, dass sich das dann irgendwann auch wieder nach oben bewegt, ohne wie früher typisch nochmal 3 Monate, 6 Monate später neue Tiefs zu machen. Das wäre so der normale Verlauf gewesen. Und insofern darf man auch jetzt davon ausgehen, wenn erneute Schocks kommen, ja, sei es aus dem geopolitischen Bereich, also Ukraine ist ja so ein Thema im Moment, sei es eine neue Variante des Coronavirus, dass, wenn diese Schocks kommen, sowohl die Fiskal- als auch die Geldpolitik möglicherweise auch wieder Hand in Hand wie zuletzt unterstützend zur Seite stehen. Also ich würde die Wette nicht machen, dass die Konjunktur gegen die Wand laufen lassen und die Zinsen erhöhen, weil die Inflation ein bisschen steigt, sondern ich glaube, das hält eben noch lange an. Und die Frage ist, ob man das überhaupt jemals wieder revidieren kann.
Also halten wir schon mal fest, bei Aktien erstmal bleiben, beobachten. Die Frage ist, wenn so ein Schock kommen würde, der kommt ja meistens überraschend, sonst wäre es ja kein Schock, das ist ja das Problem. Sagen wir, Notenbanken würden erhöhen, würden überraschend bremsen. Kann man dann noch short gehen oder ist es dann zu spät, wenn quasi die Information ja schon in den Markt kommt oder schon drin ist, besser gesagt?
Ja, wenn sie schon drin ist, ist es zu spät.
Ja, das ist das Problem.
Aber was man natürlich sehen konnte, ist, dass, und ich glaube, auf den Punkt wollten Sie auch hinaus, dass man natürlich auch Übertreibungen kriegt in solchen Phasen. Und die Übertreibungen haben wir bekommen aus der Euphorie, der bedingt durch die Pandemie für diese digitalen Unternehmen, sei es jetzt Unternehmenssoftware oder sei es jetzt eben die Anbieter von Software, die sich eher in die Breite richten oder auch die Breite mit abdecken, die eben das Stay-at-home-Thema adressieren, Zoom als typisches Beispiel, Peloton und wie sie alle heißen, dass dann da eine Übertreibung in diese Aktien reinkommt. Das ist immer so. Das wäre das erste Mal, dass das geradlinig entlang der Entwicklung der Firmen läuft. Da wurde also so eine Entwicklung so schon vorweggenommen. Und das wurde dann damit begründet, dass das tiefe Zinsniveau, was mathematisch betrachtet auch nicht verkehrt ist, natürlich eine viel höhere Bewertung rechtfertigt, weil ich die Zukunft nicht mehr mit hohen Zinsen runterdiskontieren muss, sondern weil der zukünftige Gewinn, der in 5 oder 10 Jahren anfällt, halt viel mehr wert ist, wenn der Zins null ist, als wenn ich 5% Zinsen habe. Was dabei allerdings vergessen wurde, ist, dass natürlich auch eine Risikoprämie in das Spiel reinkommt. Ich habe ja nicht nur Procter & Gamble und Pepsi und Nestle und diese Aktien, sondern ich habe eben auch Technologieunternehmen, die relativ jung sind und wo die Zukunft nicht ganz so eindeutig und sicher ist. Und da spielt die Risikoprämie nach wie vor eine Rolle. Und wenn ich dann Firmen habe, wie das zum Beispiel in dieser Spitze 2020 der Fall war, wie Peloton oder Zoom, die ganz extrem profitiert haben von dieser neuen Euphorie, dann sind natürlich Enttäuschungen programmiert. Dann werden die gerechtfertigt, vermeintlich gerechtfertigt oder als Grund dient die Angst vor höheren Zinsen, die dann plötzlich wieder diese zukünftigen Gewinne etwas niedriger ausfallen lässt. Das gilt aber für den gesamten Markt und in vielen Fällen ist im Prinzip einfach erstmal alles gestiegen. Und das muss sich jetzt korrigieren. Deswegen sind wir im Moment in einer sehr interessanten Phase, wo der Markt sauberer wird, weil sich auch bei diesen Meme-Stocks, nicht, da muss sich diese Spekulation, und wenn es auch länger dauert, als man dachte, die muss sich jetzt erstmal wieder so ein bisschen aus dem Markt zurückziehen. Und das heißt, bei den guten Unternehmen, die wir uns auch anschauen, sind mal Firmen auch aus der zweiten Reihe mit Börsenwerten von 10, 20, 50 Milliarden und nicht von 500 Milliarden oder einer Billion, wie die großen Tech-Werte, dass sich hier jetzt sozusagen die heiße Luft langsam aus diesen Ballons entlädt. Wir haben das vorige Woche bei DocuSign gesehen, nicht da einen Tag 26% Minus. Das sind dann Titel, die waren einfach etwas, die haben etwas zu viel des Guten schon eingepreist. Und das ist eigentlich der Punkt. Wie viel ist in der Aktie schon eingepreist? Auch wenn die Firma gut ist, kann die Aktie schlecht sein, wenn zu viel des Guten eingepreist ist. Nicht? Das ist logisch. Und da könnten sich jetzt in den nächsten Wochen, wenn sich die Zinsangst immer wieder in den Markt schleicht und die Leute an die große Zinswende glauben, die aber nicht kommen wird, dass sich dann da durchaus auch wieder Chancen ergeben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo jetzt eigentlich das Überraschungspotenzial ist. Jetzt kann man ja zwei Narrative finden, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ja, Inflation, kommen wir gleich noch dazu, wie wahrscheinlich das ist, geht durch die Decke, dann wäre das Überraschungspotenzial nach unten. Aber man kann es ja genauso andersrum sehen. Jetzt hat ja die Fed schon auch das Narrativ ein bisschen verändert und hat ja schon ins Spiel gebracht, ja, vielleicht müssen wir doch ein bisschen mehr machen, was ja lange nicht zur Diskussion stand. Da wurde es ja immer rigoros abgeblockt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn dann die Inflation jetzt ja, vielleicht doch nicht so schlimm ist, dann kann es natürlich auf einmal sein, dass die Tech-Aktien wieder durch die Decke gehen. Das wären jetzt einmal die zwei Extreme. Wo stehen wir denn da jetzt? Also was
ja,
also
ist jetzt da? Die Frage, die leitet ja schon im Prinzip auf den allerwichtigsten Punkt hin. Also das, was ganz klar im Vordergrund steht für den Gesamtmarkt, also für den Aktienmarkt insgesamt, ist die Zinsentwicklung. Dass jede Neuigkeit, also die Fed ist jetzt doch hawkischer, also Richtung Zinserhöhung, als ursprünglich gedacht. Alles, was in die Richtung geht, hat die Kraft oder den Charakter, den Markt wieder so ein bisschen nach unten zu fahren. Allerdings glaube ich nicht, einen Crash auszulösen, nicht mal eine Korrektur in der Größenordnung von 2018. Da hatten wir 20% in den USA ungefähr. Aber das kann so Dellen geben, wie wir sie jetzt jüngst auch immer wieder hatten. 5, 6, 7, 8% fällt der Gesamtmarkt einfach da mal runter. Von der wirtschaftlichen Seite, wie wir das 2000 erlebt haben, als die New Economy Blase platzte, oder 2007, 2008, als die Finanzkrise über uns hereinbrach, die dann massive wirtschaftliche Konsequenzen hatte. Ich glaube, ein Schock aus der Richtung ist eher unrealistisch, am wahrscheinlichsten noch so eine Pandemie-Mutation. Und wenn er käme, dann darf man davon ausgehen, dass die Notenbanken Hand in Hand mit den Regierungen auch entsprechend wohltuend wieder eingreifen werden. Das heißt aber gleichwohl natürlich, dass man bei den Unternehmen darauf achten muss, dass die Geschäftsmodelle auch in Zeiten, in denen es mal ein bisschen weniger gut läuft, funktionieren. Also die Firmen da nicht massiv ins Strudeln kommen, so wie wir das gesehen haben mit der ganzen Luftfahrtbranche, Reisebranche, die ja größtenteils nicht wieder aufgestanden ist nach der Pandemie, sondern die vielleicht eine kleine Delle haben, wirtschaftlich betrachtet. Die Aktienkurse könnten aber natürlich bei einigen Firmen nach wie vor, weil immer noch relativ viel Zukunft drin ist, dann sehr stark fallen, weil Beispiel DocuSign, wie viele andere Werte auch, kleine Verfehlungen natürlich, wenn man priced for perfection ist, also wenn die perfekte Welt schon eingepreist ist, ist die kleinste Verfehlung am Aktienmarkt dann eine Katastrophe. Und da kann es auch mal 40% an einem Tag nach unten gehen. Und in dieser Welle befinden wir uns gerade. Das heißt, da wird jetzt so ein bisschen austariert, Quartal für Quartal. Wie sind die Zahlen? Das ist aber sehr firmenspezifisch. Ne? Das ist jetzt nicht ein Thema, wo man sagen kann, da haut's den ganzen Markt weg, sondern das ist sehr unterschiedlich je nach Geschäftsmodell bei den einzelnen Unternehmen. Ich glaube, deswegen ist auch weniger wichtig, momentan zu versuchen, den ganzen Markt zu timen, als zu gucken, was passiert eigentlich unter der Oberfläche. Nicht? Wir hatten gestern All-Time-High bei Berkshire Hathaway, ja, so die gute alte Warren Buffett-Aktie, oder Procter & Gamble, All-Time-High. Nicht? Und andere Aktien, wenn man jetzt im Tech-Sektor guckt, haben gestern dann die -60% seit dem Peak oder mehr als das erreicht. Da sieht man auch, wie dann in so einer Phase auch der Markt mal wieder anders auseinanderdriftet, wie das jetzt zuletzt der Fall war.
Bei den Tech-Aktien, das ist ja, oder Zukunftsaktien, wie man es auch nennen will, die Logik ist ja klar, höhere Zinsen natürlich schlechter, weil die Aktien dann quasi die Gewinne weniger wert sind. Aber wie ist das denn in der Praxis? Also sitzt ihr dann wirklich da und sagt, okay, wir haben jetzt ein tolles Unternehmen, ein tolles Geschäftsmodell, glauben, das ist in 5 oder 10 Jahren, geht durch die Decke, die verdienen richtig gut, aber wir haben jetzt nicht mehr 0,2%, sondern 0,5%, dann müssen wir die verkaufen. Ist das wirklich so und machen das, sag ich mal, die großen Player in Amerika auch so oder ist das eher eine Illusion?
Nein, der Unterschied von 0,2 Zins nehme ich an, war das auf 0,5?
Genau.
Ist ja bei dem Diskontsatz faktisch irrelevant. Nicht? Das ist schon die Risikoprämie, wie sicher ist das Geschäft. Und je sicherer das Geschäft ist oder die Geschäftsentwicklung ist, also nimmt man mal eine Microsoft als Beispiel, das ist ein relativ sicheres Geschäftsmodell und vergleicht das jetzt mit einem sehr spezifischen Anbieter einer, sagen wir, Teillösung, der kann zwar schneller wachsen, aber da sind natürlich auch größere Unsicherheiten mit verbunden. Und insofern ist die Risikoprämie bei so einem Unternehmen ein Vielfaches des Zinses. Das heißt, auch hier ist die Bedeutung des Zinses dann gar nicht so ausgeprägt, wie man das ursprünglich vielleicht gedacht hatte. Bei defensiveren Titeln, wie jetzt Microsoft als Beispiel oder Alphabet, spielt das natürlich eine höhere Rolle, weil die Risikoprämie da geringer ist. Und wir gucken uns die Unternehmen an, die sind ja auch im Portfolio. Wir haben eine ganze Liste von Aktien, die jetzt auch eher aus der zweiten Reihe kommen. Einige davon sind auch im Portfolio. Andere stehen sozusagen Gewehr bei Fuß oder sind auf der Shortlist, wenn man so will, nicht im Sinne von Shorten, sondern von der Kurzfassung dessen, was man kaufen möchte. Und das sind dann aber Unternehmen, die haben wir eh schon analysiert und da war einfach das Kursniveau zu hoch. Und deswegen hat man am Anfang zu Unrecht und zuletzt aber dann zu Recht sich da erstmal so ein bisschen zurückgehalten. Und das muss man dann am Ende vom Tag natürlich auch als Portfolio-Manager einschätzen, nicht? Also wir sprechen dann natürlich mit den Analysten. Das verteilt sich auch über mehrere Personen. Wir haben also nicht einen einzigen, der jetzt nur Technologie macht und andere machen das nicht, sondern das sind verschiedene Sektoren. Payment als ein Beispiel, Software as a Service, also die Unternehmenssoftware-Thematik. Dann auch viele Firmen aus dem Industriebereich, die sehr stark jetzt diese digitale Thematik inhaliert haben oder vereinnahmt haben. So, das zieht sich also über die ganze Breite hinweg und das Problem ist eigentlich weniger, die guten Unternehmen zu finden, sondern die Schwierigkeit war und vielleicht jetzt nicht mehr in dem gleichen Ausmaß, auch die Aktien auf einem vernünftigen Niveau zu kaufen. Und aus teuer wurde sehr teuer und sehr teuer wurde extrem teuer und teilweise absurd teuer. Und das hat sich jetzt schon wieder, je nach Unternehmen, doch deutlich zurückbewegt. Mhm. Und insofern sind wir da zuversichtlich, dass wir den einen oder anderen Titel auch in dem Bereich noch hinzukaufen oder weiter aufstocken können.
Über Branchen und Chancen wollen wir gleich noch sprechen, vielleicht um die Tech-Aktien mal abzuschließen. Ich habe jetzt wirklich in den letzten Tagen, Jahresende, klassisch gehört von vielen Experten, ja, was man eigentlich oft hört, ja, hohe Bewertungen, gefährlich nächstes Jahr, es wird wahrscheinlich ein bisschen volatiler, auf stabile Unternehmen setzen, stabile Geschäftsmodelle, Dividenden. Ist jetzt dieses Thema Tech-Aktien, wie Sie es ja gerade schon angedeutet haben, dass es jetzt wieder fairer bewertet ist, ob es fair bewertet ist, ist eine andere Frage. Ist das nicht jetzt schon vielleicht eine Chance, gerade wenn sich sehr viele Experten einig sind, davor warnen? Also ist das vielleicht jetzt ja die Chance für 2022?
Ja, aber man muss, ich glaube, mir fällt jetzt spontan ein, man könnte den, ich wollte eigentlich sagen, zweiteilen, den Tech-Markt, wahrscheinlich kann man ihn dreiteilen. Mhm. Da gibt es also die ganz grundsoliden Titel, also Beispiel Microsoft oder Alphabet, die klingen jetzt gewöhnlich und unsexy, aber das ist sozusagen, da sind die auch gesetzten Geschäftsmodelle. Da gibt es mal eine Neuigkeit, das eine läuft schlechter, das andere läuft besser. Dann gibt es vielleicht ein Kartellthema hier oder da. Aber im Großen und Ganzen kann man da wirklich mit normalen Bewertungsansätzen rangehen. Cashflow-Multiples, das präferieren wir eigentlich. Also den Free Cashflow im Verhältnis zur Unternehmensbewertung setzen. Dann gibt es die Wachstumstitel, die teilweise extrem hoch bewertet waren. Also wir hatten da ja Fälle von 50, 60 Datadog oder so 70, 80 Mal Umsatz, nicht Gewinn, Umsatz. Ja. Gewinne waren noch gar nicht vorhanden, wo man dann sagen konnte, das sind schon gute Firmen, aber das ist jetzt eigentlich doch zu viel des Guten. Ich kann da nicht mehr ganz folgen. Wir rechnen dann über so eine 5-Jahres-Frist aus, wo die Company ungefähr stehen könnte, also welchen Gewinn oder Umsatz bei welcher Marge, sprich welchen Gewinn die Firma Pi mal Daumen in 5 Jahren haben kann, machen auch da 3 Szenarien für. Das mittlere, ein schlechteres, ein besseres. das auch ein bisschen schief sein kann. Also mehr Optionalität, das ist bei Tesla ja das Riesenthema, nach oben, wenn es gut läuft. Und dann schauen wir uns an, wie viel ist schon eingepreist. Und da waren wir eben bei einigen Firmen auf Umsatzniveaus und Margenniveaus, die eigentlich in 5 Jahren, auch in 10 Jahren kaum erzielbar waren. Die waren aber schon drin. Mhm. Ja? Und da sind die Aktien dann halt zu teuer geworden. Und da kommt jetzt die Bewertung runter. Und das sind die guten Aktien, die aber des Guten zu viel eingepreist hatten. Und dann gibt's die mit wackeligeren Geschäftsmodellen bis hin zu Werten, wo man wirklich sagen kann, da weiß man nicht mehr, ob das jetzt noch am Rande der Legalität ist oder eins drüber, wenn man diese Geschichten wie Nikola betrachtet, diesen Elektrovehikel, also Truckhersteller, der gar keine Trucks hatte, und sich die an der Leine den Berg hochzog oder nicht, damit
ja, da gab's die Witze,
fuhr oder so. Genau. Oder natürlich auch recht lustige Geschichten, wenn man sich Rivian nimmt, nicht? Die Firma war 150 Milliarden an der Börse wert, hat aber noch keinen Umsatz. Das gab es früher allenfalls bei Biotech-Werten, aber dann nicht mit 150, sondern mit 20 Milliarden. Mhm. Das sind natürlich Titel, wo man voll spekuliert, nicht? Und die leben vom Momentum, genau wie die Meme-Stocks. Wenn man GameStop mal nimmt als Beispiel, die leben vom Momentum. Das läuft dann so, da gehen Leute rein. Hedgefonds erkennen, dass da genügend Nachfrage ist, ungeachtet irgendwelcher Fundamentals, die kennt keiner, der da investiert. Ich habe selber mal die Probe aufs Exempel gemacht, also weder Umsatz noch Gewinn noch Börsenwert, Hauptsache läuft. Gehen dann rein, ziehen das Ganze, bestätigen das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, ziehen weiteres Geld an und verabschieden sich. Und bemerkenswert ist, wie lange das gehalten hat, nicht? Dann ging es runter, dann ging es wieder rauf und runter. Und das muss sich eigentlich erstmal bereinigen. Das sind aber keine seriösen Investments, nicht? Das sind auch keine Geschäftsmodelle, die jetzt irgendwie eine große Zukunft haben.
Probe aufs Exempel heißt, Sie haben sich die Zahlen selber genau angeschaut oder Sie haben mal
zum Test mitgezockt? Wenn man mit Leuten spricht und fragt die, dann kommt da eigentlich nicht viel, außer die Aktie läuft, nicht? Und das heiligt erstmal alle Mittel. Wir hatten das bei Beyond Meat damals, als das Ding über 200 lief. Und das sind eben auch Firmen mit, ich sag mal, wackeligen Geschäftsmodellen. Bei Nikola muss man sich fragen, ob da überhaupt ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Dann haben wir diese Elektrovehikel-Hype jetzt, nicht, wo einer nach dem anderen kommt, Lucid, Rivian und so, das sind ja dann auch riesen...
Wie groß ist die Blase? Also das mutet ja schon sehr... Ja,
also Tesla hat ja gezeigt, dass man diese Unternehmen nicht unterschätzen sollte. Nicht? Also die haben ganz klar, mit Autos alleine kann man das nicht rechnen. Also da muss schon irgendwas anderes noch kommen. Daten, dann wird über Annuitäten, also Abo-Modelle gesprochen und dergleichen. Aber um 1.000 Milliarden Börsenwert zu rechtfertigen, muss man natürlich irgendwann mal, ich sag mal, mindestens 50 Milliarden verdienen, also mindestens als Autohersteller. Und da hat man immer noch ein 20er Bewertung. Im Moment macht die Firma immerhin 50 Milliarden Umsatz. Das hätte vor ein paar Jahren auch niemand für möglich erachtet. Und insofern ist es so, dass der Erfolg von Tesla auch vielen Kritikern natürlich Lügen straft und zeigt, da geht mehr. Nur geht das natürlich nicht für 5 Teslas, nicht?
Das ist auch klar. Überstrahlt natürlich ein bisschen
vielleicht. Und das hat dann eben Firmen auch geholfen, wie jetzt Rivian, die eben dann in der Spitze ungefähr das Zweifache von BMW wert war, ohne ein Auto zu haben. Und das ist natürlich auch irgendwann verrückt. Also der Punkt wird sich auch umkehren. Mhm. Ja, und wir sind jetzt, insofern ist das sehr schön, jetzt auch diese Korrektur zu sehen. Wir sind jetzt eigentlich in so einer Phase, wo das langsam so ein bisschen sich wieder abkühlt. Man sieht es ja auch in diesem berühmten ARK Fund, der in Amerika eine enorme mediale Aufmerksamkeit erfährt, der sehr stark ja in diese, nennt sich dann Innovation Fund, in diese neuen Modelle geht und so ein bisschen auch vielleicht ungeachtet der Stabilität und Zukunftsträchtigkeit der Geschäftsmodelle und diese Reise aber sehr gut mitgemacht hat, dann natürlich sehr viel Geld anzieht und dann etwas passiert, was ich persönlich sehr traurig finde. Wenn man als Fondsmanager konstatieren muss, dass die Mehrheit der Investoren heute im Minus ist, obwohl der Fonds immer noch 3-mal so hoch ist, wie vor einigen Jahren, als er aufgelegt wurde. Nicht? Das ist dann eben schade. Das ist im Effekt, dass sehr viele Menschen dann reingesogen werden, meistens irgendwo um den Höchstpunkt.
Ist das schon eher kontraproduktiv? Also es ist natürlich ein spannender Fonds. Cathie Wood ist auch toll und trägt da wahrscheinlich auch viel bei für die Aktienkultur. Aber trotzdem, es ist sehr gehypt. Sehen Sie das eher mit Sorge?
Ja, Sie haben es gerade gesagt. Es ist schade, dass so viele steigen dann vielleicht passiert. Falsch ist natürlich, man guckt sich die Volumina an und die waren, als der Fonds noch etwas weiter unten war, nicht mal ein Zehntel dessen von heute. Und dann kann man relativ leicht sich ausrechnen, wie viele Milliarden auf Kursniveaus über heute dort reingeflossen sind. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass die Mehrheit der heutigen Investoren im Minus ist. Das ist für einen Fondsmanager auch natürlich immer bedauerlich. Er kann ja nichts dafür. Das Geld kommt halt immer, wenn es raketenhaft nach oben geht. Und dann trifft man dann Investoren. Und obwohl man langfristig tollen Track-Record hat, ist jeder zweite oder mehr als jeder zweite Investor, den man trifft, liegt im Minus. Und die anderen sind vielleicht noch leicht im Plus. Und die wenigsten, logischerweise, haben irgendwann in dieser Anfangsphase investiert. Das ist das Bedauerliche. Und ich glaube auch nicht, dass es für die Aktienkultur so wirklich nachhaltig gut ist, weil die Volatilität so extrem ist. Das ist meine Erfahrung, dass viele Leute ihr Risikobudget überschätzen und dann steigt man ein und verliert 10%, kein Problem, 20 geht auch noch, 30, dann wird's eng. Und wenn es dann 40 oder 50 werden, wird dummerweise oft die Reißleine gezogen, wenn man sich so langsam dann einer Bodenbildung nähert, nicht? Und insofern finde ich das im Hinblick auf auch die Mission, die uns ja auch umtreibt, eigentlich nicht so förderlich, weil das hatten wir ja schon mit der Telekom-Aktie in den 90ern. Und dann gab es ja die Lehman-Zertifikate in den 2006-07er Jahren, die Leute dann danach zu risikoscheu gemacht haben, als sie eigentlich hätten in Aktien investieren müssen, was jetzt heute definitiv der Fall ist, nicht?
Das hat Frau Wood vor kurzem erst gesagt, 2-3 Wochen. Ich glaube, es war in 5 Jahren vervierfachen die Kurse von ihren Fonds, Aktien, Argumentation ganz kurz gesagt, dass viele das unterschätzen, dieses Disruptive, wie zum Beispiel Genschere und Co. Was sagen Sie zu solchen Aussagen? Also jetzt in 4 oder 5 Jahren die Kurse vervierfachen. Fassen Sie sich da an den Kopf?
Das war ja in der Vergangenheit, nicht? Das hat sich jetzt ungefähr vervierfacht vom Tief, nachdem es sich zwischenzeitlich...
Sie hat vor 2 Wochen gesagt, dass sie jetzt für die nächsten 4 bis 5 Jahre das erwartet, dass sich die Kurse massiv... das ist natürlich schon eine Ansage.
Ja, ich sag mal so, das ist eine Erwartung.
Ja. Ist das ansatzweise realistisch?
Ich glaube, also, das kann man nicht wirklich mit Zahlen untermauern. Das ist dann allenfalls eine Schätzung, das könnte so laufen. Ich glaube, da ist hier und da doch ein bisschen zu viel Wunschvater des Gedanken, ohne dass ich jetzt die gute Dame da in Misskredit bringen möchte. Aber ich würde sowas auch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich befürchte dann immer, Leute glauben das und investieren und stecken Haus und Hof da rein und dann kommt es eben anders, als man dachte. Und ich finde, das ist jetzt für ein seriöses Langfristsparen, ist es, glaube ich, nicht das Geeignete, so zu agieren. Aber natürlich kann man sagen, for the show, nicht? Da bin ich da gerne mal dabei und ich setze mal ein bisschen was auch in dem riskanteren Bereich und der Rest wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass wenn man sich so einen Fonds anguckt, der jetzt bei ungefähr 18 Milliarden Volumen ist, dass sich das aus sich heraus vervier- oder verfünffacht nur durch Kursanstiege, dann muss man dann ja auch in relativ größere Aktien investieren, nicht nur in kleine Startups oder Firmen, die gerade mit ein paar hundert Millionen an der Börse bewertet sind, ist schwierig. Also ich drücke die Daumen.
Schau mal, ich drücke auch die Daumen, ich bin auch gespannt. Also ich halte es auch eher für, ja, sehr sportlich, sagen wir, drücken uns mal so aus. Aber wir lassen uns gerne überraschen. Wäre natürlich für die Börse, wenn es klappt, nicht unbedingt schlecht. Jetzt wollen wir über die Inflation sprechen. Das ist ja eigentlich das Thema, was uns vielleicht noch mehr umtreibt, weil es natürlich wieder auf die Zinsen einen massiven Einfluss hat. Absolut. Jetzt gab es ja die Horrorzahlen zuletzt. Eigentlich haben wir uns dieses Jahr ständig gesteigert. Höchste Inflation seit 20, seit 30, jetzt waren es zuletzt seit 40 Jahren in den USA. Wie schlimm ist es denn wirklich?
Ja, also das ist im Grunde genommen eigentlich die Lösung des großen Problems. Wie kommen wir von diesen hohen Schulden wieder runter, ohne dass die Zinsen exorbitant steigen, nämlich Finanzrepression. Dazu brauchst du tiefe Zinsen, aber gleichzeitig hohe Inflation. Das hatten wir ja in den 40er bis 50er Jahren in Amerika. Da hat das schon mal gut funktioniert, von 120% Verschuldung Richtung 60%. Das ging in wenigen Jahren, weil die Inflation relativ hoch war und die Zinsen waren damals staatlich festgelegt auf Niveaus, die auch über den heutigen liegen. Heute machen die Zentralbanken die Nummer. Und das führt dazu, dieser negative Realzins, dass auch die Schuldenberge langsam wieder zurückkommen, ohne dass man jetzt hier in extremer Weise die Zinsen anheben muss. Deswegen bedeuten höhere Inflationszahlen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste zunächst einmal, nur, dass das Ding nach Plan läuft. Jetzt sind die allerdings ein bisschen zu viel nach oben gegangen. Das hat natürlich den Basiseffekt als Ursache. Die Pandemie, sehr tiefe Inflationsraten, deflatorisch am Anfang sogar. Dann man denke an Öl oder Gas, dann steigen die Preise im Energiebereich einfach mal stark an. Dann hat man diesen Jahreseffekt, den haben wir auch am Anfang diesen Jahres gesehen. Also das klar, dass das im Laufe des Frühjahrs nach oben schießt. Das wurde ja auch von Jens Weidmann, Bundesbankpräsident, AD muss man bald sagen, wurde das ja auch sehr gut beschrieben mit 5, die er geschätzt hat für Ende diesen Jahres. Also das ist zum Teil durchaus erwartungsgemäß. Die Lieferketten haben einige Dinge verteuert, die Rohstoffe. Das sind diese möglicherweise temporären Effekte, nicht? Und ich glaube, logischerweise durch den Basiseffekt, der Ölpreis steigt ja nicht 50% jedes Jahr jetzt an. Aber was jetzt dazu kommt, und ich glaube, das haben die Notenbanken noch nicht so 100% auf dem Schirm, sind 3 längerfristige Effekte. Mhm. Ich habe die mal 3D getauft. Mhm. Und das eine ist bedingt durch die Pandemie und die Lieferketten-Thematik, diese Deglobalisierung. Also wir sprechen mit vielen Firmen, die klar und deutlich sagen, wir müssen mehr Produktionskapazitäten auch da aufbauen, wo es teurer wird. Wir müssen das besser diversifizieren. Nicht notgedrungen nur zu Hause, aber in mehr Ländern. Wir können nicht von einer pandemischen Entwicklung in einem Land abhängig sein und kriegen die Klamotten nicht mehr. Das also ist der eine Punkt.
Also nicht jede Schraube mehr um die ganze Welt gefallen.
Und sie halten vielleicht größere Läger vor. Also das kostet schon. Und der zweite Punkt ist dann die Dekarbonisierung. Nicht? Das ist also auch klar, das ist ja gewollt, der Anstieg des Öl- und Gaspreises, jetzt auch wieder die Energie, die Strom-Future-Preise auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das nimmt also schon sehr extreme Formen an. Aber eigentlich ist es ja gewollt. Mhm. Du willst es teurer machen, damit es weniger verbraucht wird und damit auch ein Anreiz zur Einsparung von Energie liefert. Und das Dritte, das kommt unweigerlich, und da sehen wir jetzt schon die ersten Ausläufer, ist die Demografie. Nicht? Also immer mehr Leute, die geburtenstarken Jahrgänge, die mit 50er, nicht? Das ist der Thomas Mayer, dann die Anfang 60er, das bin ich, und bis hin zu den End-60ern, die sind alle noch ein paar Jahre im Beruf, die werden jetzt oder in den nächsten 5 oder 10 Jahren, also ich natürlich nicht, aber aber die werden ausscheiden aus dem Berufsleben. Und diese Kohorten, 64 ist die stärkste, der 64er Jahrgang ist der stärkste, ich glaube 1,4 Millionen Menschen. Mhm. Diese Kohorten scheiden aus dem Berufsleben aus und die werden nicht durch genügend Nachwuchs unterfüttert. Und das führt dazu, dass da eine Knappheit, insbesondere auch bei qualitativ höherwertigen Jobs, die man auch nicht so leicht replizieren kann, die relativ teuer sind. Mhm. Wir sehen es ganz extrem mit dem IT-Bereich.
Das heißt, die Löhne steigen dann weiter?
Total. Ja, so im IT-Bereich ist wirklich extrem an. Also da geht es auch um Kampf um Talente. Und das wird auch dazu führen, dass sich zumindest in einigen Bereichen die Löhne weiter nach oben entwickeln. Andere müssen dann nachziehen. Ja? Mhm. Also die Lohnentwicklung wird nachhaltig höher sein. Insofern sind die, sagen wir mal ganz ehrlich, die Vorgaben, die Guidance, die die Notenbank macht, ist ja nicht in 2 Jahren, glauben wir, ist die Inflation wieder unter 2, sondern, oder das ist unser Ziel, sondern das Ziel ist ja offiziell die 2. Aber man tut so, als wäre, wenn man nichts täte, die Inflation dann wieder unter 2. Deswegen darf man was tun. Und jetzt kommt der Clou. Obwohl wir bei, sagen wir mal, 5 sind, sagen die Notenbanken, wir müssen die Zinsen tief halten, wir müssen weiter Bonds kaufen, also die EZB, um die Inflation anzuheben. Aber ich denke, Moment, wir sind bei 5 und 2 ist das Ziel. Und von 5 auf 2 ist ja keine Anhebung, nicht? Gemeint ist, wir glauben eigentlich, dass es in 2 Jahren wieder unter 2 geht und wir müssen unsere eigenen Forecasts durch das, was wir in der Zwischenzeit tun, nach oben ziehen. Nicht? Also das ist schon eine sehr verquerte Argumentation, die natürlich der Zwickmühle, in der sich die Notenbank befindet, geschuldet ist. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre eine Verfestigung der Inflationserwartungen bei weit über 2, sagen wir 4 oder 5%. Und dann verliert dann irgendwann die Notenbank an Glaubwürdigkeit. So, das ist der Punkt, dieser Tipping-Punkt. Wann der kommt, weiß man eigentlich nicht so recht. Und der kann viele Jahre, nicht? Tomorrow nice weather, sagt man so schön. Morgen wird's besser und dann am Ende dreht man am Barometer. und sagt, ja, hier, das wird schon. Und dann, wenn es morgen nicht schöner wird, dann sagt man immer noch, tomorrow nice weather. Genau wie das Schild, bin in 10 Minuten zurück an der Tür, nicht? 10 Minuten später dauern, steht da immer noch 10 Minuten. Und das ist, glaube ich, die einzige Lösung, dass man so lange wie möglich die Glaubwürdigkeit behält als Notenbank, die Zinsen aber tief hält unter der Inflationsrate, damit die Schulden entwertet und leider natürlich auch den Sparer enteignet. Und zwar jetzt, und das ist der große Unterschied zu vor ein paar Jahren, relativ zügig und relativ spürbar, Jahr für Jahr, 2, 3, 4% negativer Realzins nagt dann doch deutlich am Vermögen. Also wer da langfristig jetzt plant, im Sparbuch oder im Konto zu bleiben, für die Gelder, die man nicht als Puffer braucht, der wird über die nächsten 5 Jahre eines substanziellen Teils seines Vermögens beraubt.
Das macht Aktien dann fast schon wieder alternativlos. Dann sind wir wieder beim
klingt
bei
doof, Tina. Klingt doof, aber oder es klingt gefährlich. Ne? Mhm. Aber es ist so, und wir haben ja deswegen auch seit langem immer wieder für die Aktie getrommelt als Investment. Nur man sollte jetzt eben nicht Aktie verwechseln mit wilden Wetten auf Meme-Stocks.
Das auf jeden Fall nicht. Jetzt wollen wir gleich noch über kurz Chancen sprechen. Ganz kurz, um das Thema jetzt abzuschließen. Also der Konsens, jetzt ist ja die Frage, was kommt dabei raus mit den Notenbanken? Der Konsens ist ja, es geht jetzt noch ein bisschen hoch. Also die Leute sollten jetzt nicht verwundert sein, wenn vielleicht im nächsten Monat die höchste Inflation seit 40, vielleicht sind wir dann bei 50 Jahren. Aber danach soll es dann wieder runtergehen.
Das wird auch kommen, weil der Basiseffekt rausgeht. Mhm. Aber der Sockel wird höher bleiben.
Okay.
Diese 3D, die langfristig wirken, wenn den Sockel hochziehen, wir werden also nicht wieder auf Inflationsraten von 1,5% runterkommen. Und selbst wenn wir auf 2 fallen würden, wäre das bei einem Nullzins ja immer noch eine sehr unangenehme Situation für den Sparer. Die gab es in Deutschland in dieser Form auch nie. Auch in den 70er Jahren, als die Inflation höher war, war der Realzins immer positiv. In Amerika mal kurz negativ, aber immer positiv. Das heißt, wir sind in einer historisch einmaligen Situation, wo Jahr für Jahr die Ersparnisse von vielen Leuten durch die Inflation jetzt sukzessive aufgezehrt werden. Ne?
Kommen wir zum Thema Lieferketten, was ja auch wieder damit zusammenhängt. Jetzt sprechen Sie ja mit sehr vielen Unternehmen, mit sehr vielen Vorständen. Wann ist denn dieses Thema mal gegessen? Oder erleben wir das jetzt vielleicht sogar noch die nächsten 2, 3 Jahre, dass da wirklich viel verzögert wird, dass die Wirtschaft nicht so 100%ig in Schwung kommt und dass es auch noch teurer wird?
Ja, es gibt immer mal wieder das ein oder andere nicht. Dann war das Magnesium knapp, dann kannst du kein Aluminium produzieren, dann stehen die Autofirmen wieder da und ihnen fehlen die Teile. Diese Chipknappheit, die lässt sich nicht von heute auf morgen beheben, weil man muss ja Kapazitäten aufbauen, Chipwerke bauen. Nicht? Infineon hat ja jüngst in Österreich eins eingeweiht. Also das dauert eine Zeit, aber das wird sich wohl nach dem, was wir hören von den Unternehmen, im Laufe des nächsten Jahres dann langsam normalisieren. Einige waren auch clever und haben sich relativ gute Kapazitäten besorgt und auch durch eine gute Behandlung ihrer Lieferanten, ein ganz wichtiger Punkt im Thema Corporate Governance, Stakeholder, auch die Lieferanten muss man bei Laune halten. Wer die ausquetscht bis zum Letzten, steht jetzt doof da. Also da gibt es auch einen unterschiedlichen Umgang mit dem Thema. Und ich glaube, diese Lieferketten-Thematik, die wird sich rauswachsen, aber möglicherweise auch, das war ja dieses Deglobalisieren als einer der 3 Punkte, wird das zu etwas höheren Kosten führen, weil Dinge dann wieder im Inland oder in Ländern mit höheren Lohnkosten produziert werden müssen, um nicht so abhängig zu sein von den Lieferungen. Und bei den Rohstoffen wird es dann sicherlich dann auch eine Substitution hier und da geben, wenn einzelne Rohstoffe zu teuer werden. Aber ich glaube, dass auch da, dass im Laufe des nächsten Jahres diese Lieferketten-Thematik etwas weniger virulent ist.
Rohstoffe, Energie, das haben ja viele jetzt ausgerufen, den großen Superzyklus. Ist das übertrieben oder wird das weiter hochgehen alles?
Ja, nachdem man das Ende von Öl schon mal prognostiziert hatte, dann der Ölpreis wieder kollabierte, nachdem man glaubte, bald gibt es keins mehr. Die CO2-Thematik wird, und das ist ja auch gut so, dieses Klimaziel führt natürlich dazu, dass weniger CO2, also weniger Energie verbrannt wird und der CO2-Ausstoß zurückgeführt wird. Das wird natürlich nicht unmittelbar jetzt den Ölpreis drücken, aber das ist ein struktureller Faktor, der den wichtigsten Energiepreis drückt. Und dann gibt es immer mal einzelne Rohstoffe, die im Preis steigen mögen. Aber ob der Kupferpreis jetzt steigt oder nicht, das ist jetzt für die Gesamtinflationsrate relativ wurscht.
Okay. Andere Risiken noch ganz kurz. Über Corona haben wir jetzt heute gar nicht so viel gesprochen. Das nervt uns auch alle, die Zuschauer daheim auch. Aber trotzdem müssen wir es natürlich noch auf dem Schirm haben. Ist das so ein Risiko, was man jetzt überhaupt noch, ja, man kann sie ignorieren, aber ist es einfach schon eingepreist, dass einfach immer wieder Varianten kommen? Oder ist das schon noch tatsächlich wirklich ein richtiges Risiko? Man sagt, da muss man schon vorsichtig sein.
Also ich glaube, dass immer wieder mal eine Variante kommen kann, ist eingepreist. Was nicht eingepreist ist, wäre sicherlich eine Variante, gegen die alles Impfen nichts nützt. Nicht? Also wenn sowas wieder käme, mit den gleichen Folgen wie vor 1,5 Jahren, das wäre sicherlich das wäre für die Wirtschaft ein schwerer Schlag. Und auch dann, wenn ich jetzt investiere, müsste ich mir natürlich überlegen, welche Firmen würden denn dann in dieser Phase, März, April, Mai 2020, lookalike, wieder stark unter Druck kommen. Dann sind das natürlich wieder Firmen, die diesen Outdoor, diesen Out-of-Home-Bereich zum Opfer fallen, also Reisen, Flüge, Hotels und dergleichen.
Aber man, das wird
ein bisschen von vorne losgehen. Man hat aber auch erkannt, ein paar Sachen sollte man nicht so kritisch sehen, denn es ist sicherlich kein Umfeld, wo ich jetzt unbedingt mit großer Freude in die Straßenbahn springe oder in Zug. Das war ja das Thema bei Autos. Dann habe ich meinen geschützten Raum. Und das hat sich eben auch erwiesen in der Phase, dass die Nachfrage nach Autos in solchen Phasen durchaus größer ist, als man das ursprünglich erwartet hat. Vorausgesetzt, die Leute haben das Geld und, dann kommen wir wieder zum Punkt, die Staaten sind bereit, durch erneute Programme wie damals den Leuten und den Firmen unter die Arme zu greifen. Eine normale Entwicklung, sprich nochmal so eine Welle und wieder mal ein bisschen on-off, ich glaube, das wird jetzt niemanden mehr schocken. Es ist natürlich für einzelne Geschäftsmodelle und auch Unternehmer, gerade in diesem Bereich, der jetzt die Hotels, Restaurants, also das ganze Thema betrifft, natürlich dann irgendwann bitter, wenn schon wieder alle Weihnachtsfeiern, so wie dieses Jahr erneut, abgesagt werden müssen. Das führt dann auch zu den Insolvenzen, die bisher vermieden werden konnten durch diese sehr umfassenden Programme, die teilweise sogar dazu geführt haben, dass einzelne Firmen, nehmen wir jetzt Catering als Sektor, durchaus genauso viel verdient haben, manchmal sogar mehr als früher, nicht?
Also halten wir fest, Corona stand jetzt eingepreist, aber kann böse Überraschungen geben. Kann es die auch von politischer Seite geben?
Ja, gibt's immer.
Ne? Vorher schon Ukraine-Konflikt, jetzt haben wir natürlich China, das auch immer wieder Probleme
macht. Das sind ja graue Schwäne, weil man, es ist ja jetzt nicht unbekannt, nicht? Man rechnet ja mit einer Wahrscheinlichkeit von über null damit, was dann wie passiert. Aber das ist auch müßig, nicht jetzt sich über das Thema Russland-Ukraine.
Genau. Ist das überhaupt relevant jetzt Taiwan, als Investor, außer
nein.
Man ist jetzt in
nein,
Russland
man kann ja auch investiert? Nix, man kann ja auch nichts dagegen tun. Sie können sich ja nicht darauf absichern, dass jetzt Russland die Ukraine überfällt oder China in Taiwan interveniert. Man kann das natürlich im Hinterkopf haben, dass man nicht seine ganzen Chips auf Taiwan Semiconductor legt. Ja? Oder überlegt, welche Konsequenzen realistischer betrachtet eine Verschärfung des Verhältnisses zwischen China, das würde ich sagen, ist sicherlich das wichtigere Thema. Und USA hat Delisting von chinesischen Firmen wie Didi jetzt als Beispiel in USA. Die gehen dann nach Hongkong. Da kann man auch mit leben. Weitere Sanktionen gegenüber chinesischen Firmen, möglicherweise Sanktionen zurück gegenüber US-Firmen. Das sind dann so Nadelstiche. Und das spricht letztlich dafür, dass man zwei Dinge beachtet. Nicht? Das eine ist Diversifikation. Also jetzt mit vollem Geld oder mit dem Großteil des Geldes jetzt auf einen Teil, einen Sektor zu setzen, ist, glaube ich, gefährlich. Oder ist immer gefährlich, aber in dem Fall besonders. Und das zweite ist Qualität. Nicht? Da kommt man wieder auf den Punkt, dass man eine Luftfahrtgesellschaft ist halt und bleibt halt immer inhärent fragil. Und das hat die Pandemie gezeigt. Vulkanausbruch damals 2010 hat es gezeigt. Die ist inhärent fragil. Und wenn solche Geschichten passieren, September 11 war so ein Beispiel, dann trifft die das halt sehr viel stärker als andere Unternehmen. Und es gibt ja weitere große Bereiche, Banken ist zum Beispiel so ein Thema, wo man dann doch etwas mehr im Risiko ist. Und das sind Bereiche, die wir typischerweise meiden. Das heißt, egal was jetzt kommt, egal ob jetzt die Sache sich jetzt hier an der Ostfront oder drüben im fernen Osten problematischer darstellt als erwartet, Das spielt dann keine Rolle, wenn man insgesamt gut diversifiziert ist und dabei eben auch noch darauf achtet, dass man in Qualitätsunternehmen investiert ist, weil eben Microsoft oder Nestle, wenn man jetzt mal zwei Schlachtschiffe aus ihren jeweiligen Bereichen nimmt, aber auch Industriewerte, die wir haben, die jetzt in der zweiten Reihe sind, wie Amphenol oder Illinois Toolworks in Amerika, die sehr gut performt haben. Das sind eben auch Werte, die in so einem Umfeld nicht umkippen. Und die findet man in allen Bereichen. Novo Nordisk fällt mir im Pharmabereich ein. Natürlich auch eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist. In der Vergangenheit sehr fokussiert, aber eben eine starke Stellung, weltweit präsent. Auch in China, aber die natürlich jetzt auch wesentlich weniger von Sanktionen betroffen sind. Und das sind die Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man zum Beispiel jetzt Taiwan Semiconductor als Beispiel anschaut oder irgendeine chinesische Aktie. Und wir sehen ja auch, das vielleicht auch nochmal als Gruß an diejenigen, die immer, die Emerging Markets sind das Nonplusultra. Da gibt's Phasen, wo die sehr gut performen, dann gibt's wieder Phasen, wo sich die Risiken doch sehr stark niederschlagen. Und als perfektes Beispiel kann man die aktuelle Entwicklung nehmen. Sowohl Russland als auch China leiden natürlich die Unternehmen und damit auch die Aktienmärkte unter diesen politischen Kalamitäten sehr viel stärker als jetzt der US-amerikanische Markt.
Investiert ihr in China überhaupt noch oder sagt ihr, das ist jetzt momentan einfach schwierig?
Ja, wir haben Positionen auch hier eher in den großen Titeln, also jetzt in der Schwäche rein. Tencent oder Alibaba, AIA ist eine andere Firma aus dem Finanzdienstleistungsbereich, aber sehr überschaubar von der Gewichtung her. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, es gibt ein Chancen-Risiko-Verhältnis, das die Risiken jetzt langsam eingepreist sind, zeichnet sich ab. Aber natürlich heißt es nicht, dass nicht erneute Schläge kommen können. Also auch da würde ich immer vorsichtig sein. Was man sicherlich konstatieren muss, die Lage hat sich in China dahingehend geändert, als dass diese großen Firmen einen Teil ihrer Gewinne sozusagen als in Anführungsstrichen freiwillige Spende abdrücken müssen. Nicht? Und wenn das 10-20% der Gewinne sind oder auch 30, dann ist natürlich das faire Bewertungsniveau 22-30% tiefer, als es früher war. Aber wenn die Aktie 60% tiefer steht, dann kann man sagen, ist das ja teilweise auch mit im Preis drin. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen kategorisch, nö, mache ich nicht. Also ist mir zu riskant. Ich bin da auch nicht jetzt irgendwie dogmatisch. Das muss man einfach abschätzen. Und es muss eben auch wieder Diversifikation in den Pott passen. Und jetzt sollte ein Wert wie Alibaba nicht unbedingt der größte Wert im Portfolio sein.
Schaut ihr auch auf Regionen, dass ihr wirklich sagt, okay, was ist jetzt unterbewertet, zum Beispiel Europa, ist Deutschland vielleicht noch billig, schaut ihr da wirklich auch drauf oder sagt ihr jetzt zum Beispiel, Brasilien ist jetzt schlecht gelaufen?
Also das ist die alte, mir fällt gerade ein Kollege ein, der wird jetzt wieder durch die Decke gehen. Das ist eigentlich kompletter Unfug. Es sei denn, man hat ein Land mit einer sehr konkreten, spezifischen Entwicklung, Steuern, Politik, Regulierung und betrifft dann natürlich inländische Firmen. Ja. Aber ich bin ja nicht wegen der Schweizer Politik in Nestle und wegen der holländischen Situation in ASML oder Adyen oder weil ich jetzt Frankreich mag in Louis Vuitton. Nicht? Das ist ja kompletter Unfug. Louis Vuitton als größtes französisches Unternehmen und L'Oréal, das sind eigentlich chinesische Firmen. Also da muss man China sehr gut im Blick haben, weil das China-Thema natürlich sehr viel stärker auf diese Firmen wirkt als das Frankreich-Thema oder das Euro-Thema. Und wenn man jetzt von Europa spricht und Bewertungen nimmt, dann hat man einen lustigen Durchschnitt, nicht? Da hat man relativ niedrig bewertete Banktitel, die früher eine viel größere Bedeutung im Euro-Stox hatten als heute, niedrig bewertete Autofirmen, die vor allem im DAX eine große Rolle spielen. Und dann hat man extrem hoch bewertete Firmen wie ASML, also wo die KGVs hoch sind, ASML, L'Oréal oder Louis Vuitton, die natürlich auch die Bewertung von dem Gesamtmarkt hochziehen. Und deswegen kriegt man so einen Durchschnitt. Das ist so hier mit dem Rhein, der ist im Durchschnitt auch 1,50 Meter tief, würde Ihnen aber nicht raten, da durchzuwarten, weil in der Mitte ist dann mehr. Nicht? Und diese Europa günstiger als USA, ich glaube, da muss man aufpassen. In Amerika ist natürlich der Technologiesektor beheimatet. Es gibt ja keine europäische Facebook oder keine europäische Amazon oder keine europäische Google, sprich Alphabet. Die gibt's ja alle nicht. Also muss ich dann Peers nehmen, also Vergleichswerte nehmen. Also Procter & Gamble versus Nestle. Und da sieht man keinen großen Unterschied. in der Bewertung. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig. Und wir haben ja als, ich würde sagen, das war unsere erste Mission Money, als wir noch bei Goldman eigentlich, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, den Deutschen versucht haben zu erklären, Leute, denkt nicht immer nur an eure 30 DAX-Titel, die jetzt 40 sind, aber schaut mal über den Tellerrand hinaus, nicht? Und dann musste man damals dann Werte nennen wie, weiß ich, Coca-Cola, Microsoft, Intel, die wir hier nicht hatten. Und inzwischen hat sich das sehr weit aufgefächert. Und natürlich ist der US-Markt teuer geworden, was aber nicht an USA liegt, sondern darin, dass der US-Markt dominiert wird von relativ starken Unternehmen, die stark wachsen und gleichzeitig auch eine relativ hohe Sicherheit haben, was die Cashflows und Bilanzen anbetrifft. Und insofern hat sich natürlich da schon eine Schere aufgetan. Und da könnte man eher fragen, ist denn Tesla nicht im Vergleich zu BMW zu teuer? Ja, kann es sein, dass Tesla 20 oder jetzt vielleicht 15, 16, 17 Mal so viel wert ist wie BMW? Macht das Sinn? Wird Tesla jemals so viel verdienen, wie BMW das jetzt schon tut? So in diese Richtung könnte man argumentieren. Also wirklich mit Äpfel und Äpfel, wobei jetzt Elon Musk sagen würde, wir sind jetzt kein Apfelvergleich zu BMW, die er zwar hoch schätzt, aber nicht das. Also deswegen finde ich das immer sehr lustig, wenn man immer noch so denkt. Und es hat sich ja auch sicherlich bei vielen ihrer Zuschauer, glaube ich, der Blick so ein bisschen gewandelt, nicht? Also wenn man auch in deutsche Depots guckt, natürlich ist da eine Apple drin und eine Microsoft.
Ja, die Mission Money hat funktioniert. Also der DAX ist mittlerweile gerade eher bei den Jüngeren eher.
Und das ist, finde ich gut. Also A, international, dann kann man auch viel breiter streuen. B, auch dieses Thema Qualität, da kann man sich so manchmal ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Vor allen Dingen natürlich, wenn alles läuft oder wenn Sie eine Meme-Stock-Rallye haben. Aber à la longue zählt eben dann doch die Ehrlichkeit und der tatsächliche Gewinn oder Cashflow. Und man muss eben auch ein bisschen wohler abkönnen, nicht? Das predigen wir immer wieder. Auch wenn wir deutlich weniger haben, als man das normalerweise im Aktienmarkt verbinden würde. Aber man muss das abkönnen, no pain, no gain. Ich kann nicht 5 oder 8 oder vielleicht sogar 10% pro Jahr machen, nicht mal 3 oder 4. Wenn ich keine Volatilität in Anspruch nehme, dann kann ich mein Geld nur am Konto liegen lassen und zusehen, wie es dahin schmilzt. Und für 2, 3 Monatsgehälter, das ist ein guter Puffer, vielleicht auch 6, die man halten sollte, aber nicht 2 oder 3 Jahresgehälter. Und da wird es dann eben schwierig, gerade für Leute, die eine Immobilie verkauft, eine Lebensversicherung bekommen haben, nicht, wo tut man das hin? Und da muss man sich einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen, einen substanziellen Teil in Aktien zu investieren.
Auf jeden Fall. Dafür machen wir natürlich auch hier diesen Kanal, dieses Projekt. Und es ist toll, dass wir Gäste wie Sie haben, die das hoffentlich noch weiter nach vorne bringen mit uns zusammen. Jetzt wollen wir langsam zum Abschluss kommen. Jetzt war das ja ein gutes Börsenjahr. Wenn man sich die Indizes anschaut, sind ja wirklich gut gelaufen. Sogar der gute alte DAX ist nicht so schlecht gelaufen. War das aber jetzt für euch, sage ich mal, ein schlechtes Jahr? Denn jetzt kommt natürlich jeder ums Eck und sagt, ach, was brauche ich denn, einen Fonds? Ich kann doch einfach einen ETF kaufen.
Ich glaube, das ist absolut legitim. Ja, also letztlich passiert jetzt genau das, was wir immer gepredigt haben. International, Qualität, die ist ja zweifelsohne im MSCI drin. Wir kennen Phasen, wo der MSCI katastrophal schlecht lief. Das war so von 2003 bis 2007. Da war der so schlecht, dass man gar nicht mehr mit zum Kunden gehen konnte. Im Vergleich vor allen Dingen zum DAX. Das hat 2 Gründe. Die europäischen Aktien kamen aus dem Tief, liefen besser nach oben. Und vor allen Dingen der unglaublich schwache Dollar in der Phase. Ja. Der ging von 1:1 auf 1,60 Dollar für 1 Euro. Und das muss man halt wissen, dass man, wenn man im MSCI-Index geht, 2/3 im US-Dollar investiert ist. Also das ist mit Abstand die dominante Währung. Ich würde aber jedem, der regelmäßig kleinere Beträge anspart, sagen, überhaupt kein Thema. Das ist eine absolut vernünftige Alternative. Interessant ist dann aber folgender Fall, und den habe ich oft genug erlebt, und der wäre in der Pandemie auch hart geworden, hat vielleicht nur einige getroffen, weil es zu kurz war. Wenn ich eine größere Summe, der Engländer sagt so schön lumpsum, nicht, wenn du also eine größere Summe bekommst, jetzt eine Erbschaft oder ein Haus verkauft oder eine Lebensversicherung ausbezahlt oder die liegt schon da, angespart über viele Jahre auf dem Konto, bisher mein Termingeld. Und jetzt denkt man über diese größere Summe nach, dann ist es viel schwerer. Weil dann habe ich ein Timing-Thema, mache ich das alles heute oder ein Drittel, Drittel, Drittel. Und dann fliege ich auch alleine. Und das ging los im März 2020, dass die ersten das Handtuch geschmissen haben. Und wäre diese Entwicklung noch 3, 4, 5, 6 Monate weitergegangen oder gar eine Wasserfolter geworden wie 2000 bis 2003, dann hätten wir jede Menge weiße Flaggen gesehen. Und dummerweise zum falschen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist das einzige Risiko, das man hat, wenn man eine Einmalsumme, eine größere Summe oder eine für einen sehr bedeutende Summe investiert, ist es völlig anders, als wenn man 50 oder 100 Euro jeden Monat ausgibt, aber 2.000-3.000 Euro Gehalt hat. Dann macht einen, bringt einen das nicht um, wenn das Depot von 5 auf 4 oder 3.000 fällt. Aber wenn es von 500 auf 3.000 fällt, ich bin schon über 50 Jahre und habe damit sozusagen meinen Ruhestand absichern wollen, dann verliert man schnell die Nerven. Und wir haben das so oft erlebt, dass selbst diejenigen, die am widerstandsfähigsten waren, irgendwann dann gesagt haben, so, jetzt ist Schluss. Stop-Loss steht da überall in der Zeitung. Jetzt mache ich Stop-Loss. Ich habe jetzt dreimal durchgehalten und wieder meiner eigenen Überzeugung nicht verkauft, weil ich gedacht habe, ich muss langfristig bleiben und mache das. Und ich war zwar immer der Meinung, jetzt muss ich raus. Und das ist so ein psychologisches Spiel. Und ich habe das jetzt in den letzten 30 Jahren so oft erlebt. Darüber muss sich jeder, der große Summen, für ihn große Summen oder für sie große Summen in ETF investiert, halt im Klaren sein. Und die deswegen auch das schöne mit dem das schöne Beispiel mit den Fonds, die hoch und dann wieder stark runterkommen. Der Purpose, wenn man so will, der Sinn und Zweck unseres Tuns, der war vielleicht ganz am Anfang, ich mache was mir Spaß macht, die Finanzmärkte begeistern mich und so kommt man da rein. Und dann mit den Jahren erkennt man eigentlich die Fälle, wo man wirklich sozusagen die finanzielle Gesundheit, ja, oder die finanziellen Freiheiten, Möglichkeiten der Kunden und damit auch die ganzen Lebensumstände signifikant verbessert hat. Wenn man nämlich über einen Zeitraum von 15 Jahren dann eine Vervielfachung, kontinuierliche Vervielfachung des Vermögens sieht, dass da manche Leute sagen, ich kann jetzt eher in Rente gehen, der Job hat mir eh keinen Spaß mehr gemacht, weil ich jetzt so einen großen Puffer auf Seite habe. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend als Purpose eigentlich für unsere Branche und nicht bestimmte Produkte zu verkaufen. Und deswegen wäre ich da auch völlig offen, wenn jemand sagt, ich will diesen Purpose erreichen, indem ich regelmäßig in MSCI oder was auch immer, S&P 500 ETFs spare, aber bitte nicht in einen Sektor-ETF, in Themen-ETF, der per Definition in 2 Jahren wieder out ist, oder jetzt ein DAX-ETF, sondern ich gehe etwas breiter, habe dann aber auch die Guts, das durchzuziehen. Also darüber muss ich mir im Klaren sein. Und deswegen glaube ich, das ist unsere, würde ich sagen, Daseinsberechtigung, ja, dass man 2 Dinge bietet, eine relativ langfristig ordentliche Performance mit einem sehr überschaubaren Risiko, ja, im Vergleich zu einzelnen Aktien, aber auch einzelnen Sektoren oder Märkten. Und dann, was der Engländer so schön Peace of Mind, nicht, wie übersetzt man das, Seelenfrieden, Sorglosigkeit, aber dass die Leute sagen, ich habe einfach ein gutes Gefühl, die machen das schon.
Genau, das ist auch eine Sache von Vertrauen und ihr seid dann sozusagen der, ja, man kann eigentlich sagen, so ein psychologischer Betreuer kann man eigentlich dann sagen.
Und das ist wirklich so, und wenn du die Leute natürlich persönlich kennst, ist es auch für die dann vielleicht auch einfacher, die sagen, ich kenne den ja, der macht das schon. Und ich verstehe, dass das jemand, der einen persönlich nicht kennt, vielleicht dann doch etwas anders ist. Aber das ist dieser Seelenfrieden. Das ist eine relativ überschaubare Sache. Wir Bericht erstatten relativ transparent. Wir schreiben die Berichte an die Kunden und die wissen, was wir tun und denken. Und ich glaube, das ist für die wichtig, dass sie einfach wissen, dass sie da irgendwo Vertrauen haben können. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Lob an euch nochmal. Wir haben ja in der Finanzbranche in den letzten 20 Jahren, ist ja genug schief gelaufen. Und ich glaube deswegen auch, dass es darum geht jetzt, dass man da Vertrauen zurückgewinnt. Und ich würde deswegen auch niemanden überzeugen wollen, ein Produkt des Hauses zu kaufen, wenn ich meine, das geht genauso gut anders.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Einblick, weil das ja spannend ist. Also das ist natürlich immer eine Wissenschaft oder eine Glaubenssache. Die einen sagen, ich ETFs, da habe ich natürlich weniger Gebühren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die wollen dann einfach, wie gesagt, dass sie das managen oder dass sich andere Leute darum kümmern. Und dann gerade, wenn es kracht, dass halt dann auch jemand aktiv eingreifen kann. Also wie gesagt, das muss dann auch jeder selber entscheiden, hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung. Vielleicht einen kurzen Einblick, wie ihr das macht. Denn ihr habt ja natürlich Expertise, ihr beschäftigt euch den ganzen Tag nur mit der Börse. Jetzt gerade Jahresende. Jahresende, Jahresausblick? Kommt ihr da alle zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Kommt da Kollege Philipp vorn dran und die anderen und jeder bringt da eine Aktie als Idee mit? Oder wie kann man sich das so grob vorstellen?
Ja. Also es läuft, es gibt keine Gremien. Ja? Also Investmentgremien oder Komitees sind normalerweise der Tod. Auch wenn man andere gute Fondsmanager sich anschaut, die man ja alle kennt, läuft das im Prinzip ähnlich. Also da gibt es kein Komitee, das beschließt, jetzt erhöhen wir oder senken wir die Aktienquote. Man hat Analysten, mit denen man spricht. Man ist selber Analyst. Jeder Portfolio-Manager bei uns analysiert auch einzelne Titel. Ich versuche, jeden Quartalsbericht von einer Firma, die ich investiert habe, zumindest zu überfliegen, oft auch im Detail zu lesen, manchmal auch zu kommentieren. Insofern kennt man ja seine Kandidaten auch schon und ungefähr auch die Niveaus, bei denen man kauft oder bei denen man verkauft. Natürlich tauscht man sich aus. Das ist so ein 24/7 eigentlich mit sagen wir mal E-Mails oder so, dass man Ideen dann einfach oder Dinge, die sich verändert haben, einfach mitteilt. Und dann diskutiert man es durch. Wir haben einmal im Monat so ein Brainstorming ist es, ohne feste Agenda, wo man einfach all diese Punkte mal durchdiskutiert und dann schmeißt einer irgendwas in die Runde und dann wird das kritisch hinterfragt. Dann sagt er, wie ist denn das jetzt mit China und Taiwan? Und dann kommt man zu dem Schluss, ja, das ist ein Risiko, aber was soll man jetzt dagegen tun? Wir können ja nicht Perma-Absicherung machen. Dann hast du nach einem Jahr keine Performance mehr. Und das ist dann im Prinzip so ein Austausch. Der kann auf Einzeltitelebene sein, das kann auf Makroebene sein. Wir haben jetzt zum Beispiel die FED-Thematik heute, die FED-Sitzung, die nächste EZB-Sitzung, die jetzt ansteht. Das sind alles Themen, die man diskutiert. Aber das große Ganze, ich versuche das dann manchmal im Jahresbericht so ein bisschen in so eine Linie zu gießen. Das ist jetzt nicht mir gerade einen Tag vorher eingefallen, sondern das ergibt sich einfach aus dem Austausch, den man miteinander hat, um dann so einen Faden zu finden. Und der Faden heißt einfach, Inflation wird höher sein als in der Vergangenheit, Zinsen werden niedrig sein, Realzins ist negativ, Aktien musst du haben. Fertig. So. Und die Allokation muss auch höher sein als in der Vergangenheit, weil ich mit Bonds nicht mehr nur nichts verdienen kann. Ich verliere ja sicher noch Geld. Und daran wird sich nichts ändern. Man kann über Gold lange streiten. Das ist sicherlich teilweise auch eine Absicherung gegen so ein paar Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Vielleicht weniger die unmittelbare Gefahr, sondern die mittelbaren Risiken, wenn die Notenbanken gezwungen werden, durch solche Risiken wieder massiv Geld in den Markt zu pumpen.
Ist Gold gerade überschätzt oder unterschätzt?
Ich würde sagen, wir sind jetzt an der Bereinigung. Letztes Jahr war es ein bisschen zu vieles Guten. Da ging es ja über ruckzuck mal 30%, 40% hoch über 2000. Das hat sich jetzt wieder beruhigt. Ich fühle mich damit wohl. Ich glaube, man braucht sich keine Sorgen machen, dass man die nächsten 5 Jahre mit Gold besser fährt als mit Bundesanleihen. Liegt einfach daran, dass Bundesanleihen eine negative Rendite haben und nicht wie früher jedes Jahr 2, 3, 4% oder mehr brachten. Und es hat eben im Portfolio-Kontext auch eine wichtige Funktion, dass es gegen Schocks, aber ich würde sagen primär wirklich langfristig inflationäre Themen wirkt. Denn wenn klar wird und der Punkt wird kommen, dass wir die Notenbanken kein Zurück haben aus dieser Situation, die kommen nicht mehr raus aus dieser Zwickmühle, keine Chance einfach bei 5, 6% Inflation zu sagen, komm, machen wir auch jetzt 5, dann haben wir Realzins von 0, das ist immer noch schlecht, das geht nicht mehr. Und wenn die Erkenntnis wächst, dass aus dieser Politik kein Entrinnen mehr kommt, das könnte auch für Bitcoin gut sein, als durchaus Alternative zu Gold. Und ich glaube, ohne Bitcoin wird der Goldpreis höher stehen. Ja, dass man dann erkennt, dass man irgendwo hin muss und dass neben Aktien im Prinzip dann knappe Güter, die hochliquide sind. Und da ist Gold natürlich nach wie vor Nummer 1.
Macht ihr Bitcoin auch? Also Frage A sozusagen, wollt ihr? Und Frage B, könnt ihr?
Also das Thema Können ist ein regulatorisches Problem. Wir können nicht direkt in Bitcoins investieren. Man könnte jetzt über Futures gehen, das ist eine relativ teure Geschichte. Auch das muss man auch durchchecken. Oder Zertifikate, das ist für uns kein probater Weg. Dann kann man natürlich Aktien kaufen, die in Coinbase oder so, die in dem Thema aktiv sind. Ich sage nach wie vor, das sollte ein Investor gerne selber machen. Ich glaube auch nicht, Diversifikationsaspekte sind begrenzt, weil wir haben doch eine relativ hohe Korrelation jetzt immer wieder gesehen zwischen vor allen Dingen auch Technologiewerten und Bitcoin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Bitcoin selber, und ich rede jetzt nicht für Kryptowährungen in Gänze, aufgrund der erreichten Größe, nicht, wir haben jetzt ungefähr in allen Kryptos so ungefähr 2 Billionen, aufgrund der erreichten Größe und der Anhängerschaft, die breit genug ist, so etabliert hat. Und natürlich eine Knappheitswährung, nicht? Also Dodge-Zeug und sowas, also was irgendwas mal beliebig oft kreieren kann. Da fragt man sich ja, wie kann das überhaupt so weit kommen, dass das überhaupt was wert wird? Aber dass diejenigen, die knapp sind, Bitcoin mit diesen 21 Millionen maximal erzeugbaren Coins, von denen ja ein Haufen verloren gehen wird irgendwann mal, dass das sicherlich ein Thema ist, das bleiben wird. Wohin der Preis geht, keine Ahnung. Aber für uns innerhalb des Fonds bei der jetzigen regulatorischen, bei den regulatorischen Auflagen kein Thema. Wir können nicht Bitcoin kaufen, wie wir jetzt einfach uns US-Dollar oder britische Pfund oder Schweizer Franken hinlegen können. Das wäre die Voraussetzung, dass man es wirklich effizient handelt. Wenn ich da jetzt für, sagen wir mal, 2 Milliarden oder 3 Milliarden Gegenwert Bitcoin kaufe, das wäre eine Größenordnung, die müsste ich machen, damit es sinnvoll ist, würde ich natürlich dann doch schon so ein bisschen auch mir selber den Preis kaputt machen.
Letzte Frage. Wenn Sie sich jetzt auf eins festlegen müssten, egal ob Branche, Land, haben wir jetzt geklärt, dass es wenig Sinn ergibt, Asset-Klasse, was ist am meisten unterschätzt gerade oder am meisten unterbewertet?
Oh, welche Aktien, also ich meine,
völlig egal, also
wenn man interessanter,
wir können auch Oldtimer sagen,
witzigerweise ist es so, dass wenn man das Weltbild, das ich gerade skizziert habe, für 100% kauft, Aktien nach wie vor die unterbewerteste Anlageklasse sind. Das klingt zunächst einmal sehr unglaubwürdig, weil die ja stark gestiegen sind. Vergleicht man die aber mit der Benchmark, die normalerweise gilt, 10-jährige Bunds oder 10-jährige Treasuries, kommt man zu dem Schluss, total unterbewertet, es sei denn, die Zinsen steigen wieder mal deutlich an, nicht? Oder es kommt zu einer Wirtschaftskatastrophe. Beides glauben wir nicht. Also könnte man in Gänze sagen, eigentlich Aktien. Und wenn Sie es jetzt ein bisschen spezieller haben wollen, nicht? Dann könnte ich jetzt, ich werde jetzt keine Tipps geben, aber es gibt sicherlich den ein oder anderen Segment von cashflow-starken Unternehmen, die momentan sehr günstig zu haben sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt BMW mir anschaue als deutsches Autounternehmen, vergleiche das jetzt mit Unternehmen, wo die glorreiche Zukunft schon im heutigen Preis drin ist, würde ich sagen, dann sind die so ein bisschen auf Seite geschoben worden in der Vergangenheit. Das klingt jetzt nach einem klassischen Value-Vorschlag oder Value-Investment, aber das gibt's eh nicht. Value und Growth, das ist irgendwo hängt zusammen, nicht? Wenn ich viel Wachstum habe und es ist nicht im Preis drin, dann ist es Value. Wenn ich viel Wachstum habe und es ist extrem teuer oder zu teuer, dann ist das Wachstum einfach nur des Selbstwillens Wachstum, aber bringt mir da nicht viel, weil schon das doppelt dreifache eingepreist ist. Und ich würde so sagen, da gibt es so ein paar Unternehmen, wo man schon sagen kann, also eigentlich ist das jetzt zu skeptisch, ist der Markt da zu skeptisch. Aber wenn man es einfach macht, sagt man, Aktien sind in Gänze immer noch zu günstig.
Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Herr Flossbach, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht.
Ja, ganz meinerseits, Herr Lochner.
Sehr schön. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr Herrn Flossbach wieder sehen wollt und wenn ihr das feiert, das Interview, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles besprochen, was man so besprechen kann. Da könnt ihr auch fleißig kommentieren. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage.
Ja, und vielen Dank. Ich klicke das jetzt auch 1000 Mal nach oben an. Das hebt das Rating, ne?
Das hilft auf jeden Fall. Dann wird es richtig gut ausgespielt.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen. Alles Gute und euch auch schon mal schöne Feiertage. Aber wir sehen uns vorher natürlich nochmal in ein paar anderen Videos. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao.